Und das ist, finde ich, nochmal was komplett anderes als ein Marathon, weil da läufst du halt diese 42 Kilometer. Und wenn du nicht mehr kannst, dann gehst du halt vielleicht auch mal eine Strecke. Aber beim Hyrox ist es halt so, wenn du nicht mehr kannst, du musst trotzdem diesen Sandsack 100 Meter auf dem Rücken in einem Ausfallschritt halt über diese Ziellinie halt tragen.
Es ist soweit. In dieser Folge widmen wir uns endlich dem Sport, der die Fitnesswelt im Sturm erobert hat und auch immer mehr LäuferInnen anzieht. Die Rede ist natürlich von Hyrox. Hyrox kombiniert Laufen mit funktionellen Kraftübungen und stellt den Körper damit ganzheitlich auf die Probe. Der Ausdaueraspekt ist dabei so groß, dass ich, euer Host Elliot, mich gefragt habe, was können wir LäuferInnen eigentlich von Hyrox-AthletInnen lernen? Für die Antwort auf diese Frage habe ich die amtierende Hyrox-Weltmeisterin Linda Meyer zu Gast. Sie ist seit 2019 begeistert von diesem Sport, war vorher eine ganz normale Freizeitsportlerin und gehört jetzt zur Hyrox-Elite. Zwischenzeitlich war sie sogar Weltrekordhalterin. Mit ihr spreche ich über Trainingsroutinen jenseits des klassischen Dauerlaufs, über Kraftausdauer und mentale Stärke und wie ganz normale LäuferInnen durch Elemente aus dem Hyrox-Training leistungsstärker werden können. Außerdem klären wir, welche Rolle Ernährung, Regeneration und Crosstraining im Hyrox spielen und warum es sich lohnt, die eigene Komfortzone regelmäßig zu verlassen. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Liebe Linda, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mir geht's auch sehr gut. Ich hoffe, dir auch.
Ja, mir geht's auch super. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben. Du bist ja gerade auf Reisen, ne? Hast du da überhaupt Zeit für Training und so?
Ich gehe sowieso grundsätzlich morgens vor der Arbeit meistens. Und wenn ich dann jetzt so wie heute auf Dienstreise bin, ist es dann noch wichtiger, dass ich dann morgens mein Training absolviere. Ich bin jetzt halt gerade in Berlin. Ich hatte leider in Anführungsstrichen gestern eine Tempoeinheit, sonst wäre ich heute Vormittag hier in Berlin schön gelaufen. Aber so war ich jetzt heute Morgen im Gym und ja, hat alles super gepasst.
Okay, und du hast dann heute auch nur eine Einheit, also da kommt nicht noch irgendwas.
Nee, heute ist nur eine Einheit dran.
Okay, ja, ich hab schon auch von Hyrox-AthletInnen gehört, die dann halt zwei Einheiten am Tag haben. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch manchmal so ist. Klingt auf jeden Fall sehr krass, natürlich. Gerade als Freizeitsportler für mich.
Ja, total. Also jetzt so vor den Wettkämpfen machen wir auch ab und an mal am Wochenende noch eine Doppeleinheit, dass ich dann zum Beispiel Kraft und Ausdauer splitte. Das finde ich eigentlich grundsätzlich ganz gut, so dass ich halt den Fokus dann entsprechend dann auch halten kann. Aber so unter der Woche mit Arbeiten und Privatleben und so weiter ist das halt manchmal nicht so drin. Und genau deswegen ist dann halt bei mir dann unter der Woche meistens dann eine Einheit. Wenn es wirklich gut läuft oder wenn ich irgendwie abends nach 8-9 Stunden Schreibtisch das Gefühl habe, ich muss mich jetzt nochmal bewegen und ich habe halt noch ein bisschen Zeit, dann gehe ich vielleicht nochmal irgendwie entspannt eine Runde laufen oder sowas oder mache Mobility. Aber so standardmäßig trainiere ich schon nicht mehr als einmal pro Tag. Das reicht.
Ja, also meiner Meinung nach auch, ja. Okay, und obwohl du jetzt quasi auf Dienstreise warst, hast du deinen Trainingsplan auch ganz normal weiterverfolgt? Also du hast dann nicht irgendwie gekürzt oder so? Echt krass.
Nee, eigentlich nicht. Also so einen richtig standardisierten Trainingsplan habe ich sowieso nicht, wo jetzt wirklich drin steht, montags machst du das, dienstags machst du das, mittwochs machst du das, sondern ich habe eher so Blöcke, von denen ich halt weiß, die will ich auf jeden Fall abgearbeitet haben im Laufe der Woche und habe natürlich irgendwie so präferierte Tage, so dass ich irgendwie sage, irgendwie Montag, Donnerstag sind irgendwie so meine Tempoeinheiten-Tage oder meine Tage, wo ich Schwellentraining mache oder sowas. Aber ich passe das grundsätzlich schon noch so ein bisschen an, je nachdem, wie gut ich mich erholt habe von der vorherigen Einheit, wie stressig dann auch halt mein Arbeitsalltag ist, so wie jetzt, wenn ich irgendwie weiß, ich muss doch spontan irgendwie beruflich reisen, ist das natürlich immer nochmal so ein zusätzlicher Stressfaktor. Und wenn ich dann weiß, so ich komme mit der Regeneration nicht hinterher, dann macht es einfach auch keinen Sinn, dann irgendwie da noch eine krasse Einheit reinzusetzen. Und dann schiebe ich das dann halt dann immer mal so 1-2 Tage und schiebe dann eine andere Einheit, die vielleicht ein bisschen lockerer ist, dann halt vor, sodass ich aber in Summe dann halt nach 7 Tagen dann schon auch alles abgearbeitet habe und dann eher so ein bisschen flexibler.
Okay, finde ich voll schön und auch sehr vorbildlich, dass du dann da auf deinen Körper hörst und auch mal Sachen verschiebst, weil das kennt man ja auch nicht von allen. So manche halten sich dann ja sehr rigoros an ihre Trainingspläne, aber das klingt ja so, als wärst du dann sehr vernünftig auch beim Training.
Ja, also es war schon mal anders, wo ich auch gedacht habe, so ich muss das alles abarbeiten, auch an dem und dem Tag, weil ansonsten ist irgendwie der Trainingseffekt nicht da. Habe mich aber auch so in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal schon mal verletzt. Ich glaube, so da können auch viele ein Liedchen von Sinn singen. Und meistens sind das ja halt so Überlastungsgeschichten, die sich dann halt einschleichen durch zu viel Training oder durch zu wenig spezifisches Training. Und habe da dann aber auch gelernt, so ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören, weil wer viel trainiert, muss sich auch einfach viel erholen. Das ist einfach so. Und wenn das eine nicht stimmt, dann stimmt das andere halt auch einfach nicht. Deswegen muss man da, glaube ich, so ein bisschen auf seinen eigenen Körper hören.
Ja.
Denke ich.
Ja, voll. Und ich meine, es scheint ja trotzdem gut zu klappen, weil du hast ja bei den Weltmeisterschaften in Chicago Gold geholt im Juni. Deshalb scheint dir dann trotzdem dein Trainingsplan aufzugehen im Endeffekt. Ne?
Ja, irgendwas scheine ich auf jeden Fall richtig zu machen.
Ja. Ja, ich meine, jetzt wo du so offizielle Hyrox-Weltmeisterin bist, hat sich dein Training da irgendwie verändert? Also kannst du dich gerade so ein bisschen zurücklehnen und machst weniger oder bleibst du einfach komplett dran?
Also in der Woche nach der WM bin ich schon ein bisschen kürzer getreten. Ganz einfach, weil das natürlich auch so mental einfach sehr überwältigend war. Das waren 3 sehr anstrengende Tage. Einmal mit dem Elite Race donnerstags. Dann gab es noch die Teamstaffel am Freitag und noch das Double Race am Samstag. Also quasi 3 Wettkämpfe in 3 Tagen. Das ist halt schon noch eine Hausnummer gewesen. Und wollte dann eigentlich am Montagmorgen, da war ich noch in Chicago, ich wollte nachmittags nach Hause fliegen und dachte mir, komm, jetzt nutzt du nochmal die Möglichkeit, in Chicago auch nochmal eine Runde laufen zu gehen. Bin dann los und habe so nach 100 Metern gemerkt, so, nee. Also das war halt meine Füße, meine Schienbeine, meine Knie, so, die haben sich irgendwie aktiv gewehrt, weil ich finde, man merkt das irgendwie, wenn man anfängt zu laufen, so die ersten Meter, ne, du kommst dann irgendwann so in deinen Flow rein und dann läuft es halt automatisch irgendwie. Aber das war halt so auf diesen 100 Metern schon, wo ich mir gedacht habe, oh, das wird heute nichts. Und bin dann auch wieder umgedreht ins Hotel und habe gesagt, okay, nee, das so schön es jetzt wäre, irgendwie in Chicago nochmal einen Lauf mitzunehmen, aber das macht einfach keinen Sinn. Und habe dann auch die ganze Woche tatsächlich eher sehr wenig trainiert, sodass, wo ich halt Lust drauf hatte, so ein bisschen Krafttraining einfach gemacht und war dann halt 2-mal zu Hause dann auch ganz entspannt eine Runde laufen. Und auch die Woche danach mehr oder weniger so nach Gefühl. Dann aber auch mal wirklich mehr Pause dann auch gemacht, um dem Körper auch einfach mal ein bisschen Erholung zu geben. Und das hat auch wirklich sehr, sehr gut getan. Aber ansonsten brauche ich so den Sport in meinem Alltag schon sehr. Also für mich ist das, also mir macht das ja auch Spaß. Es ist ja nicht so, dass man, dass es irgendwie ein Zwang ist, mein Training durchzuziehen, sondern ich mache das einfach super gerne. Das erfüllt mich einfach sehr. Und deswegen fehlt es mir dann auch, wenn ich mal ein paar Tage nicht trainieren kann. Ja, von daher ging es eigentlich dann auch relativ schnell dann auch wieder weiter. Nicht so ganz so strukturiert nach einem Plan, sondern mehr so nach Gefühl, wo ich Lust drauf habe. Aber so in Summe, was so die Trainingsstunden angeht, bin ich schon habe ich deutlich zurückgefahren, so für 2-3 Wochen, glaube ich, ja.
Okay, ja, spannend, da so ein paar Einblicke zu bekommen. Wir werden ja jetzt auch in dein Training noch viel, viel mehr bekommen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Man muss ja auch sagen, dass Hyrox ja wirklich ein extremer Trendsport ist, ne? Deswegen haben wir ja auch dich eingeladen, weil wir aus der Community das halt auch super viel mitbekommen, dass sich sehr viele LäuferInnen dafür interessieren, dass auch viele LäuferInnen mit Hyrox anfangen, ne? Dass irgendwie vielleicht auch bestimmte Laufcoaches anfangen, mehr in Richtung Hybrid-Training sich zu entwickeln. Also das ist halt einfach einfach aktuell so ein Riesenthema und deswegen ist schön, dass du hier bist, um uns da jetzt mal ein bisschen so aufzuklären, was man eigentlich da beachten muss, was man vielleicht auch lernen kann von jemandem, der HYROX macht, weil es da durchaus ja Überschneidungen gibt, irgendwie auch zu normalen StraßenläuferInnen, sage ich jetzt mal. Deshalb, das wird bestimmt sehr spannend jetzt. Vielleicht wollen wir auch erstmal mit so einer Grunddefinition oder so einsteigen für all diejenigen, die vielleicht grob wissen, was HYROX ist, aber sich jetzt nicht ganz bewusst sind, wie das aufgebaut ist, dieser Sport. Vielleicht kannst du uns da erstmal eine kleine Einführung geben, was HYROX eigentlich genau ist. Vielleicht auch, was dich daran so fasziniert, weil du bist ja mit Herz und Seele dabei, sage ich jetzt mal.
Klar, sehr gerne. Ich muss sagen, dass es mir immer super schwer fällt, HYROX zu beschreiben. Also wenn jemand fragt, was ist HYROX eigentlich? Das ist ein Fitness-Wettkampf, würde ich mal ganz plump sagen, der aus Laufen und Kraft besteht, also aus diesen beiden Komponenten, was ich persönlich tatsächlich ziemlich lustig finde, weil ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mal irgendwie mitbekommen, irgendwie im Fitnessstudio, so die ganzen Kraftsportler, die sich ja massiv weigern, irgendwie Cardio-Training zu machen, weil sie Angst haben, Muskeln zu verlieren. Aber auf der anderen Seite halt auch so der typische Läufer, würde ich sagen, der sich halt irgendwie vom Krafttraining drückt, weil einfach die Angst irgendwie besteht, dass man langsam wird und zu viel Muskeln aufbaut. Habe ich tatsächlich beides schon gehört. Ich soll weder das eine noch das andere zu viel machen. Und HYROX kombiniert halt einfach beides. Und ich habe immer schon beides sehr, sehr gerne gemacht und beides in meinem Trainingsplan irgendwie mit drin gehabt und habe mich deswegen auch sofort mit HYROX identifizieren können. Ja, weil es einfach ein guter Mix ist aus Kraft und Ausdauer. Nicht so, wie gesagt, das Klassische, was man halt irgendwie so verfolgt. Ich hatte aber für mich persönlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, so für einen richtigen Läufer bin ich zu langsam, für einen richtigen Kraftsportler bin ich dann auch irgendwie nicht stark genug. Und dann war HYROX natürlich so eine super Plattform mit 8x1000 Meter Laufen. Und zwischen den 1000 Metern gibt es dann halt immer eine Workout-Station quasi. Jetzt nicht so wie ein typischer Hindernislauf, sondern man läuft halt die 1000 Meter ohne Hindernisse in der Halle, zumindest meistens. Und genau, da hat man dann halt die einzelnen Laufrunden dann außerhalb in der Halle und innen drin dann quasi wie so eine Art, das nennt sich Rockzone, aufgebaut, wo dann die einzelnen Stationen 1 bis 8 aufgebaut sind. Genau, Workout 1 ist ja das Ski-Ergometer. Ich weiß nicht, das gibt es nicht in so super vielen Fitnessstudios, zumindest nicht da, wo ich herkomme. Er kommt aber auch mittlerweile so langsam mit dem HYROX-Hype. Dann als zweite Station gibt es Sled Push, da muss man einen Schlitten schieben mit einem gewissen Gewicht drauf. Sled Pull wäre das dritte, also die dritte Station, den Schlitten dann noch wieder zurückzuschieben mit etwas weniger Gewicht. Dann die vierte Station wären dann Burpee Broad Jumps, also der ganz normale Burpee, den wahrscheinlich so die meisten aus Workouts kennen. Dann aber noch mit einem Sprung nach vorne auf einer Distanz von 80 Metern. Dann als fünfte Station gibt es das Ruderergometer. Auch hier nochmal 1000 Meter auf dem Ruderergometer, bis es dann wieder in die sechste Laufrunde geht. Die siebte Station wären dann Farmers Carry. Das sind Kettlebells. Je nachdem, in welcher Kategorie man startet, gibt es hier dann unterschiedliche Gewichte. Station 7 sind die Sandbag Lunges, also Ausfallschritte mit einem Sandsack auf dem Rücken. Auch hier unterschiedliche Gewichte. Und ganz zum Schluss dann noch 100 Wallballs, also 100 Mal einen Medizinball gegen ein Target werfen, dabei aber in die Kniebeuge gehen. Also man hat so alles dabei vom Kraftausdauermäßigen, glaube ich, sowohl Beine als auch Oberkörper bei den Workouts vertreten und ja, macht einfach sehr, sehr viel Spaß.
Ja, also du hast ja schon perfekt jetzt aufgezählt, was so die einzelnen Einheiten sind. Ich finde auch immer, ich habe persönlich noch nie HYROX ausprobiert, aber ich finde auch, dass es einfach wie ein perfektes Rundum-Workout klingt. Ne? Auch gerade, dass man halt mit Materialien zusammenarbeitet, ne? Irgendwie an Geräten was macht und nicht nur so das klassische jetzt aus Läuferinsicht, sag ich jetzt mal, Pumpen macht, sondern auch wirklich so funktionale Muskeln irgendwie entwickelt. Das ist, glaube ich, sehr reizvoll für viele. Und ich finde lustig, dass du gesagt hast, einerseits hattest du das Gefühl, du bist nicht schnell genug, vielleicht nur zum Laufen und nicht stark genug für Kraftsport. Das hört man ja auch auf Social Media so manchmal so belächelnd immer wieder, dass Leute dann so ein bisschen auf HYROX-Athletinnen vielleicht runtergucken und das so formulieren. Dabei finde ich immer, ich habe großen Respekt vor dem Sport, weil man ja eben all diese, man hat ja wirklich funktionale Muskeln dann auch. Das ist nicht nur so wie beim Bodybuilding, sondern man so baut eine Stärke auf, die auch im Alltag irgendwie nützlich wirkt. Oder ich meine, so ähnlich muss ja auch deine Erfahrung gewesen sein, sonst wärst du ja nicht so dran geblieben.
Total, ja. Also alleine, was man so mindset-technisch mit HYROX oder was ich jetzt, ich kann ja nur immer von mir reden, aber das habe ich einfach auch schon von ganz, ganz vielen gehört, dass so das eigene Mindset auch einfach deutlich gestärkt wurde durch HYROX. Ganz einfach, weil es ja einfach so viel vereint. So ein Wettkampf, der geht halt je nachdem, was man einfach für Ambitionen hat. HYROX ist ja auch wirklich ein Wettkampf für jedermann. Das heißt, jede Altersklasse, jedes Fitnesslevel ist vertreten. Braucht man vielleicht schon irgendwie 1,5 Stunden bis 2 durch den Parcours halt durchzugehen. Und wenn ich dann wirklich von der Moderation höre, so weiß ich nicht, der 78-jährige Hans Dieter kommt jetzt hier gerade nach 2:15 ins Ziel, wo ich mir so denke, krass, ey, was für eine brutale Leistung auch über diesen Zeitraum einfach, seinen Kopf irgendwie bei sich zu haben, sich da durchzupushen und dann am Ende halt sagen zu können, geil, ich habe es geschafft. Und das ist, finde ich, nochmal was komplett anderes als ein Marathon, weil da läufst du halt diese 42 Kilometer und wenn du nicht mehr kannst, dann gehst du halt vielleicht auch mal eine Strecke. Aber beim HYROX ist es halt so, wenn du nicht mehr kannst, du musst trotzdem diesen Sandsack 100 Meter auf dem Rücken in einem Ausfallschritt halt über diese Ziellinie halt tragen. So, da gibt's halt irgendwie keinen Shortcut. Klar, ich kann dann bei den 1000 Metern dann auch laufen und kann mich da vielleicht so ein bisschen erholen. Aber grundsätzlich so diese Power und dieses Durchhaltevermögen halt trotzdem bis zum Ende dann auch noch diesen 100. Wallball zu schmeißen, bevor ich über die Ziellinie laufen kann, die halt einfach, weiß ich nicht, 10 Meter neben mir ist. Das ist schon krass. Und wie du halt sagst, so man trainiert einfach den ganzen Körper. Und ich finde, es gibt einfach kaum eine Sportart, wo man das wirklich so gut vereinen kann.
Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Deswegen gut gesprochen an all die Hater da draußen. Versucht ihr mal am Ende noch den Sandsack danach hinterher zu schleppen.
Ihr seid alle herzlich eingeladen, mal mitzumachen.
Ja, Ja gut, wir haben jetzt schon gehört, Ausdauer ist auf jeden Fall ganz groß geschrieben, ne? Kraft natürlich auch Technik, ja, weil es sind ja auch nicht so ganz leichte Übungen, die man da machen muss. Vielleicht erstmal, bevor wir richtig einsteigen, dann auch gerne direkt ins Lauftraining. Wie viel Prozent würdest du denn sagen, macht dein Training dann aus? Also wie viel Ausdauer machst du, wie viel Kraft, wie viel ist dann Technik? Ist die Technik dann nur so Cherry on top oder macht das dann auch durchaus einen großen Part von deinem Training aus?
Also ich würde sagen, ich mache schon deutlich mehr Ausdauertraining. Ich habe aber in der Vergangenheit sehr viel Krafttraining auch schon gemacht. Also habe ich da schon eine ganz gute Basis gehabt. Mittlerweile würde ich sagen, habe ich so 3-4 Krafttrainingseinheiten die Woche. 3 Läufe, die sich dann aufteilen. Einmal eine Tempoeinheit, einen Long Run. Und dann nochmal einmal einen Compromised Running. Also Compromised Running versteht sich quasi schon so HYROX spezifisch, dass ich, weiß ich nicht, mir eine Distanz überlege, 5, 6, 700 Meter, manchmal auch nur 300 Meter, 400 Meter und dann in eine Kraftübung gehe. Das muss jetzt noch nicht mal eine HYROX-spezifische Kraftübung sein, sondern das kann auch irgendwie was anderes sein, wie Kettlebell Swings oder was auch immer, aber einfach um halt diese Belastung von dem Laufen in diese Kraftübung halt zu bekommen. Bei normalem Tempotraining hast du ja immer eine Pause oder halt irgendwie eine Trabpause, wo du dich halt auch wirklich erholen kannst. Und beim Compromised Running habe ich das halt nicht. Und ansonsten habe ich halt auch noch Training an den Ergometern, also am Ski-Erg, oder an einem Rudergerät oder halt auch auf dem Fahrrad. Von daher kommt das halt auch noch on top quasi zu den Laufeinheiten und das ist dann halt dann auch Grundlage, ja, also ganz, ganz viel Grundlage, was Ausdauer angeht. Und das muss halt wirklich nicht läuferisch sein, sondern es kann halt auch an den Ergometern sein. Genau, das habe ich halt auch noch mit drin.
Okay, ja, spannend. Dann lass uns gerne mal diese Laufeinheiten genauer angucken. Du hast ja schon gesagt, du deckst ja eigentlich alles, bis auf diesen Compromise Run. Den kenne ich natürlich als normaler Läufer nicht. Aber so, du deckst ja Tempotraining ab, du deckst aber auch Ausdauerläufe ab. Wie viel oder eher wie lang sind dann deine Long Runs so? Das würde mich mal interessieren. Und hast du da dann auch eine gewisse Pace oder sind das für dich dann so reine, wirklich Grundlagen-Ausdauerläufe?
Mhm. Also ein Long Run ist so zwischen 14 und 16 Kilometer. Das hängt aber auch immer so ein bisschen davon ab, so in welcher Phase vom Training ich mich gerade befinde. Also jetzt ist ja gerade für mich Off-Season. Von daher sind wir gerade dabei, auch so die Laufkilometer mal so ein bisschen höher zu schrauben, um auch so die Belastungsfähigkeit ein bisschen weiter auszubauen. Aber bei mir ist so wirklich... So im Training muss echt nicht mehr als 18, 19, maximal 20 Kilometer sein. Das ist für mich schon sehr, sehr viel. Wie gesagt, dadurch, dass ich einfach auch noch die Ergometer-Sessions habe, habe ich halt auch schon einen ganz großen Block an Ausdauer. Und deswegen ist es nicht so super relevant, Kilometer zu bekommen. Aber da ich zum Beispiel halt auch gerne mal oder aktuell auch mal auf einen Halbmarathon noch hintrainiere, versuche ich das schon noch so ein bisschen noch mit abzudecken. Und ansonsten gehe ich da eigentlich nicht nach Pace, sondern nach Herzfrequenz. Ich hatte Ende letzten Jahres meine erste Leistungsdiagnostik und da konnten wir relativ viel rauslesen, was so optimale Herzfrequenzzonen fürs Training sind, wo meine Laktattoleranz ist und an welchen Bereichen wir einfach noch ein bisschen was, ja, schrauben müssen, um besser zu werden. Und da hat sich für mich einfach auch etabliert, dass ich gerade so Grundlagenläufe eher nach der Herzfrequenz mache und weniger nach der Pace.
Mhm. Voll spannend, dass du so krasse Laufumfänge dann doch hast, weil man könnte ja denken, dass du vielleicht eher so trainierst wie, weiß ich nicht, eine klassische 10-Kilometer-Läuferin oder so, ne? Also im Endeffekt brauchst du ja gar nicht die 21 oder 20 oder auch 16 Kilometer dann im Wettkampf. Also ist es dann so eine reine Grund, also einfach Konditionssache für den Körper, oder?
Genau, also ich würde schon sagen, dass man auch für High Rocks schon auch eine sehr gute Grundlage braucht. Da unterscheidet sich, finde ich, auch nicht so arg zu einem normalen Lauftrainingsplan, würde ich sagen. Also klar, ich habe jetzt keine 100 Kilometer die Woche, sondern es sind halt bei mir so 40 bis 50. 50 ist schon sehr, sehr viel. Das ist eigentlich auch eher die Ausnahme. Aber trotzdem so diese Basis halt erstmal zu haben, ich glaube, das ist schon nicht ganz unwichtig, gerade wenn ich ja auch die 8 Kilometer beim High Rocks auf Tempo laufen möchte. Das ist ja wie ein langgezogenes Intervalltraining. So, man muss sich ja überlegen, so dieses Intervalltraining, das dauert halt mindestens mal eine Stunde. Und wenn ich nur Läufe habe, wo ich, weiß ich nicht, nach 40 Minuten fertig bin, weil ich halt nur 8 Kilometer trainiere, muss man sich halt überlegen, so das irgendwas passt da halt einfach nicht. Und da dann auch mal ab und zu dann zu sagen, okay, ich laufe dann jetzt halt einfach mal mehr Kilometer, als ich halt eigentlich brauche, finde ich schon nicht ganz unwichtig. Und ich glaube, das sind zum Schätzen auch sehr viele.
Glaube ich auch. Also ich glaube, ich denke, dass Leute, die sich nicht damit auskennen, überrascht sind, wie hoch eure Laufumfänge sind und glauben, dass man dann wirklich die 8 Kilometer dann irgendwie schaffen muss, vielleicht und ja auch nicht am Stück, ne? Das reicht ja dann, dass man dann vielleicht den 1 Kilometer laufen kann. Ist vielleicht auch ein Anfängerendfehler, könnte ich mir vorstellen, dass wenn Leute anfangen mit High Rocks, das vielleicht auch unterschätzen, dass man diese Ausdauer braucht.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich sag halt pauschal immer, so für den ersten High Rocks in der Open-Kategorie ist wahrscheinlich ausreichend, wenn man irgendwie 10 Kilometer am Stück laufen kann. Gerade auch, weil die Gewichte da jetzt auch nicht so super schwer sind. Aber nichtsdestotrotz, es geht halt nicht nur um diese 8 Kilometer, sondern auch um die generelle Belastungszeit, die man einfach beim Hyrox hat. Und das sind halt dann ist man einfach nach 8 Kilometern nicht fertig, sondern du hast halt einfach noch diese 8 Stationen. Und schon bist du halt bei 1,5 Stunden Belastungszeit. Und die sollte man ab und an auch mal, finde ich, im Training drin haben, um einfach zu sehen, so was macht mein Körper, wenn ich 90 Minuten lang Sport mache.
Ja. Glaubst du, ist nur so ein Gedankenspiel, dass man eher erfolgreich sein könnte oder es schaffen könnte, einen Hyrox-Wettkampf erstmal zu absolvieren, ne, ohne jetzt eine Zeit im Kopf, wenn man vorher regelmäßig gelaufen ist, aber dafür wenig Kraftsport gemacht hat oder andersrum? Es klingt tatsächlich schon so, als wäre Ausdauer, um durchzuhalten, im Endeffekt dann doch wichtiger als die Kraft bei den Einheiten, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man in der Pro-Kategorie starten möchte, das sind schon relativ schwere Gewichte, reicht es, glaube ich, nicht, nur ab und zu mal ein bisschen Krafttraining zu machen. Also da braucht man schon auch eine ganz gute Grundlage und Basis. Aber in der Open-Kategorie würde ich schon sagen, dass man da eher einen Vorteil hat, wenn man Läufer ist und Krafttraining sich so ein bisschen noch zusätzlich angeeignet hat. Also ich glaube, da kommt man schon sehr, sehr weit mit.
Okay, naja, good news für alle unsere ZuhörerInnen, die da irgendwie doch Bock drauf haben, das vielleicht mal in Zukunft zu probieren. Die Basis ist schon mal gelegt.
Ausprobieren lohnt sich sowieso, finde ich, immer. So manchmal unterschätzt man das ja auch, ne, wie viel Kraft man vielleicht doch irgendwie schon grundsätzlich besitzt. Also ist ja auch nicht so, dass irgendwie kein Läufer irgendwie Krafttraining macht. So ein großer Teil schon nicht, muss man halt sagen. Ich glaube, das würde aber grundsätzlich auch jedem Läufer ganz gut tun, so ein bisschen Grundstärke noch mit aufzubauen. Also ich glaube, das hilft halt grundsätzlich. Aber jetzt beim Hyrox spezifisch hilft es, glaube ich, schon, wenn man einfach da diese Grundlage einfach mitbringt, um diesen Wettkampf durchzuhalten. Mehr als wenn ich nur aus dem Kraftsport komme und mir einfach diese ganze Grundlage fehlt. Weil das sollte man dann auch nicht unterschätzen, dass 8 Kilometer halt auch einfach echt 8 Kilometer sind. Und die Herzfrequenz geht halt eigentlich bei den Stationen auch nicht wirklich runter. Von daher glaube ich, ist das schon sehr, sehr wichtig.
Ja, glaube ich auch. Hast du, glaube ich, gut erklärt. Ich denke mal, wir können uns vielleicht auch in dem Krafttraining-Teil, den wir uns ja auch danach gerne angucken wollen, da vielleicht nochmal ein paar Tipps mitnehmen, weil das ist ja wirklich eine Sache, die LäuferInnen dann weniger machen als Grundlagenausdauer oder generell Ausdauertraining. Aber mich interessieren auch noch die schnellen Einheiten, die du angesprochen hast. Wie sieht denn so klassisches Intervalltraining bei dir aus? Also hast du da irgendwie, weiß ich nicht, so klassisch 400 Meter oder was ist da für dich am relevantesten und wie hart sind vielleicht auch die Intervalle bei euch?
Auch da kommt es so ein bisschen drauf an, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Also jetzt in der Off-Season zum Beispiel habe ich mehr längere Intervalle auf dem Plan. Das können dann irgendwie 2000er sein, das können irgendwie so 5- oder 10-Minuten-Blöcke sein, die ich dann mache. Und je mehr es oder je näher es zu einem Wettkampf kommt, desto kürzer werden die Intervalle auch. Mein Kryptonit, würde ich sagen, sind auch tatsächlich eher so die schnellen, kurzen Einheiten. Also alles, was so in Richtung 200er geht, vielleicht auch schon 300er. Also wo man so sehr schnellkräftige Muskelfasern vielleicht benötigt. Das sind so Punkte, da arbeiten wir auch gerade noch dran, dass ich das auch nochmal verstärkt in den Trainingsplan mit aufnehme. Aber so grundsätzlich würde ich fast sagen, ist so bei mir alles abgedeckt. Von langen Intervallen bis zu kurzen Intervallen. Es kommt halt wirklich immer ganz, ganz drauf an, was halt gerade für ein Trainingsblock ist. Und ich glaube so, das fasst so meine schnellen Einheiten eigentlich ganz gut zusammen. Also unterscheidet sich, glaube ich, auch nicht so besonders von einem normalen Lauftrainingsplan.
Ja, okay, spannend. Also sind deine, hast du da eigentlich dann ja wirklich auch so reine VO2 Max-Einheiten, dann hast du kürzere, schnellere Intervalle. Spannend, dass es dann bei euch doch so durchmischt ist. Ich glaube, viele LäuferInnen machen dann vielleicht so die einen Intervalle, die für sie passen. Ja. sich unangenehm genug anfühlt. Aber da muss man bei euch ja wirklich dann auch dranbleiben, weil, wie du sagst, die Schnellkraft ist ja viel wichtiger wenn man so viel schneller dann diese 8x1 Kilometer absolvieren muss, ne?
Ja, genau. Also ich glaube halt so der Mix aus allem, der macht es dann halt letzten Endes, dass man sich für alle Distanzen eigentlich ganz gut dann aufstellen kann, weil so meine Hoffnung ist immer so, dass sich der Körper dann auch daran erinnert, auf den kurzen Strecken zwar schneller gelaufen zu sein, aber irgendwann adaptiert er das dann vielleicht dann auch für die längeren Strecken. Und wie gesagt, ich finde, es macht auch keinen Sinn, halt nur diese Distanz von 1000 Metern als Intervalltraining zu nehmen, weil so der Fortschritt, weiß ich nicht, ob der da so groß ist, wie wenn man dann auch mal sagt, okay, ich mache jetzt mal auch wirklich mal 2000er Intervalle. Natürlich sind die dann etwas langsamer, aber dann habe ich natürlich halt eine viel größere Range, also ein klassisches Schwellentraining, um das einfach auch mal ein bisschen länger zu ziehen. Von daher, glaube ich, lohnt es sich, das auch ab und zu mal irgendwie mit einzubauen.
Ja, macht Sinn, weil ich mir auch vorstellen kann, dass auch gerade ja Tempohärte bei euch wichtig ist, ne? Also das Ding ist ja wahrscheinlich, dass man auf den letzten Kilometern, die man laufen wird, immer langsamer wird. Und um das zu verhindern, ist ja wahrscheinlich Tempohärtetraining richtig wichtig, oder bei dir?
Oder was noch wichtiger ist, ist, glaube ich, irgendwie so eine Ermüdungs-, weiß ich nicht, wie man das nennt, aufzubauen, weil durch die ganzen Workouts muss man ja auch überlegen, so kurz vor dem letzten Lauf mache ich halt die Ausfallschritte. Und ich glaube, wenn man mal irgendwie im Training Ausfallschritte mal gemacht hat und versucht danach noch zu laufen, dann weiß man so, wie unangenehm sich das einfach anfühlt. Oder wenn man mal Wadentraining macht, also klassisch, wie ich halt beim Sled Push, da habe ich halt einfach einen sehr, sehr großen Wadeneinsatz und versuche dann mal mit diesen vorermüdeten Waden zu laufen, dass das einfach ein ganz anderes Laufgefühl ist, als wenn ich einfach nur so meine Intervalle mache. Von daher ist so Compromised Running auch so wichtig, um das mal zu trainieren. So, wie reagiert mein Körper dann eigentlich darauf, wenn meine Beine schon super vorermüdet sind und trotzdem dann aber die Pace, die ich halt laufen möchte, halt dann zu halten.
Ja. Ja, genau. Erzähl doch gerne mal, wie dieses Compromise Running genau funktioniert, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch was ist, was man, wovon man sich inspirieren lassen könnte, so als StraßenläuferIn. Und das ist ja nochmal was, was, glaube ich, niemand von uns jetzt meistens macht, außer er oder sie hat einen Coach, der vielleicht auch schon eher Hybrid, sage ich jetzt mal, unterwegs ist oder Hyrox so ein bisschen kennt. Ja.
Eigentlich ist das gar nicht so ein Hexenwerk. Also wie gesagt, so beim Hyrox habe ich ja halt meinen Lauf, dann kommt ein Workout, dann kommt ein Lauf, dann kommt ein Workout und im Prinzip ist das halt nichts anderes. Nur dass ich bei diesem Compromised Running halt nicht die 1000 Meter halt immer voll mache, sondern ich setze mir zum Beispiel halt einen Timer, mache 30 Minuten und dann innerhalb dieser 30 Minuten laufe ich dann 400 Meter. Mach dann 20 Kettlebell Swings, 20 Meter Sled Push und noch irgendeine Bauchübung. So, und dann geht's aber halt dann wieder von vorn los. Dann kommen wieder die 400 Meter laufen, dann kommen wieder die Kettlebell Swings und so weiter und so fort, bis dann der Timer rum ist. Entweder ich mache das auf Zeit, dass ich mir halt sage, ich gebe mir für die 400 Meter so und so viele Minuten und gehe dann kurze Pause, dann in die Übung oder ich mache es auch komplett ohne Pause ein, so einen Block und setze dann nach dem Block dann die Pause an für eine Minute und gehe dann wieder in den nächsten Block rein. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Übungen und ganz, ganz viele Ideen, die, glaube ich, auch eher so aus dem CrossFit kommen. Also das ist so wie so ein klassisches CrossFit-Workout, würde ich fast sagen, aufgebaut. Nur, dass man beim CrossFit, glaube ich, viel weniger läuft. Also dann hat man wahrscheinlich da eher andere Stationen halt mit drin und halt noch irgendwie Powerlifting oder sowas. Das habe ich jetzt halt nicht mit drin, sondern es ist halt schon dann kraftmäßig natürlich irgendwie eine Übung vertreten. Aber unterm Strich trainiert man damit ja auch gut seine VO2 Max. Genau, indem man einfach kurze Wechsel hat. Immer versucht, irgendwie die Herzfrequenz möglichst hoch zu halten, aber halt trotzdem halt irgendwie die Übung gut auszuführen. Und genau, das ist, finde ich, schon auch ein ganz, ganz cooles Training neben dem normalen Tempotraining, um das auch einfach mal so diese Belastung halt mit zu trainieren.
Ja, ist auf jeden Fall auch was, was ein bisschen Abwechslung reinbringen kann in vielleicht so einen ganz normalen Laufplan. Ich kann damit Leute auch locken, die sonst nicht so viel Kraft machen. Aber das wäre ja eigentlich mal so eine, ja, weiß ich nicht, eine Mischung aus halt, ne, Laufen und Kraft, die irgendwie auch Spaß bringt. Stelle ich mir zumindest vor.
Unbedingt. Also mir macht es richtig viel Spaß. Die Frage ist halt dann immer so, ja, ob es einem dann halt, es ist halt was anderes, ne? Das muss man einfach dazu sagen. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist es halt einfach super anstrengend. Und wenn es super anstrengend ist, dann macht es natürlich erstmal irgendwo keinen Spaß. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat und auch dann so diese Effekte merkt, wenn man halt selbst merkt, so ich werde hier besser und ich kann jetzt auch mal oder ich werde nicht mehr langsamer beim Laufen, sondern ich kann halt auch die Pace halt halten. Das sind ja so kleine Side-Effekte, sage ich mal, die einen ja dann auch irgendwie dann auch motivieren, dass man sich denkt, boah geil, das mache ich jetzt regelmäßig.
Ja, und spielt Lauf, also so klassische Lauftechnik, Lauftechnik-Training auch eine Rolle bei dir? Oder ist das dadurch, dass es dann so kurze Distanzen sind, ein bisschen unwichtiger? Oder ja, vielleicht weißt du dann auch von anderen High-Rocks-AthletInnen, ob das bei denen ja eher eine untergeordnete Rolle spielt oder vielleicht gerade vernachlässigt wird, so blöderweise.
Ja, also bei mir hat es schon eine sehr große Rolle gespielt. Weil auch Laufen eher so das in der Vergangenheit war, wo ich mir halt meine Verletzungen zugezogen habe. Und dann halt mal so die Ursache dafür zu finden, woran liegt es halt eigentlich. Und da war für mich einfach der Game Changer, wirklich mal an meinem Laufstil zu arbeiten und zu gucken, so was mache ich da halt eigentlich? Ist das ergonomisch? Wie ist mein Fußaufsatz? Wie gehen meine Knie? Was macht meine Hüfte? Bin ich da stabil? Das sind halt so Kleinigkeiten und gerade beim High Rocks, denke ich, ist das gar nicht mal so unwichtig, weil durch die Workouts, die ich hier habe, habe ich auch einfach eine ganz andere Ermüdung, als die ich habe, wenn ich halt nur laufe. Also ich würde sagen, so als normaler Läufer ist es einfach schon krass wichtig, sich auch mit sowas auseinanderzusetzen, um besser zu werden. Beim High Rocks, glaube ich, ist es auch super wichtig, um einfach, nicht total ermüdet irgendwie in einen grottigen Laufstil zu verfallen und sich im Zweifel einfach zu verletzen. Ja. Mhm.
Ja, ergibt total Sinn. Vor allem, wie du gesagt hast, eine der letzten Übungen ist ja super hart mit diesen Lunges, wenn die Beine schon total ermüdet sind. Das ist vielleicht dann ja auch interessant. Damit können wir vielleicht dann auch in dein Krafttraining so ein bisschen reinschauen. Wäre das dann zum Beispiel eine klassische Übung, dass du, also im Training, dass du deine Beine vorermüden würdest und dann nochmal in sowas wie Lunges oder so reingehst? Oder wie sind so deine Krafteinheiten aufgebaut?
So beim Krafttraining ist eigentlich gar kein Hexenwerk so wirklich. Also ich mache meistens wirklich klassisches Training im Fitnessstudio. Habe angefangen damals da wirklich mit Gerätetraining und bin dann nach und nach so auch in den Freihantelbereich gegangen. Das heißt, wenn ich halt Beine trainiere, dann mache ich Kniebeugen, Ausfallschritte auf einer Bank, also so mit einem Bein erhöht hinten. Walking Lunges mache ich sehr selten tatsächlich. Das wäre dann eher so was, was ich auch in so ein Workout mit einbauen würde, mit Laufen dann auch tatsächlich, um das so ein bisschen zu üben. Aber um wirklich jetzt Kraft aufzubauen, würde ich das schon, glaube ich, isoliert dann halt da machen. Genauso wie Kreuzheben, sowas habe ich dann halt in meinem ganz normalen Beintraining dann halt dann auch mit drin. Aber ich versuche auch tatsächlich an solchen Tagen dann auch nicht direkt danach dann nochmal laufen zu gehen, weil ich möchte ja auch erstmal halt so die Kraft aufbauen und da dann auch so den Beinen dann auch die Möglichkeit zu geben, auch gut zu regenerieren, dass ich am nächsten Tag dann auch vielleicht dann wieder eine coole Laufsession dann halt da machen kann. Das finde ich schon nicht ganz unwichtig. Genau, von daher versuche ich das schon so ein bisschen zu trennen auch.
Ja, besonders dadurch, dass du ja wirklich jeden Tag intensive Trainingseinheiten hast, um das alles irgendwie in eine Woche zu quetschen, ergibt Sinn, warum du dann irgendwie auch die Regeneration für die Beine dann zwischendurch brauchst.
Und nicht
auf Ermüdung nur trainierst. Und diese Kraftausdauer sind ja dann wirklich diese Compromise-Runs, dafür sind sie ja dann da. Also ergibt Sinn, Genau. Würdest du sagen, dass du dann vor allem auf die Beine einen Fokus legen, also auf die Beinmuskeln einen Fokus legen musst im Training? Oder ist dann zum Beispiel, ihr habt ja auch dieses Werfen von diesen Medizinbällen und so, oder trainierst du dann auch viel Oberkörper? Wie kann man sich das so vorstellen? Könntest du das in Prozent einteilen?
Also ich trainiere schon auch viel Oberkörper, ganz einfach, weil es mir erstens Spaß macht. Also ich finde es echt cool und zweitens, glaube ich, unterschätzt man auch, dass man schon auch ein bisschen Oberkörperkraft beim High Rocks mitbringen sollte. Also egal, ob ich mich beim Sled Push in den Schlitten irgendwie reinlegen muss, also auch viel dann irgendwie aus dem Oberkörper halt ja drücke, beim Sled Pull genau das Gleiche, sogar noch mehr, finde ich, aus dem Oberkörper. Gerade bei den Workouts versuche ich schon auch weitestgehend, wo es halt technisch irgendwie geht, meine Beine ein bisschen zu schonen, dass ich halt die Kraft dann fürs Laufen mir dann halt aufspare. Aber grundsätzlich hast du auf jeden Fall recht, so, das ist schon sehr beinlastig. High Rocks generell, von daher braucht man da auf jeden Fall eine gute Power. Aber Oberkörper auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen und habe ich eigentlich auch zweimal die Woche im Plan drinstehen. Okay.
Ja. Was würdest du sagen, welche High Rocks Übungen, also Kraftübungen, sind so oder so, also am laufspezifischsten oder haben die am meisten geholfen beim Laufen? Weil das wären ja dann vielleicht auch so Elemente, die unsere HörerInnen mit einbauen könnten in ihr Training im Idealfall.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, jeder Läufer kann gerne Kniebeugen machen und Kreuzheben, weil das auch, glaube ich, nochmal eine gute Körperstabilität mitgibt. Genauso wie auch alles, was so einbeinig gemacht wird. Also auch Ausfallschritte auf jeden Fall oder einbeiniges Kreuzheben. Ich glaube, da kann kein Läufer irgendwie was mit falsch machen. Wie gesagt, ganz einfach, weil da halt auch sowas wie Körperstabil auch mit trainiert wird. Ich glaube aber auch, dass so ein bisschen Oberkörpertraining mal ganz gut tun würde dem einen oder anderen. Nicht, weil man irgendwie jetzt die Oberkörpermuskulatur braucht, sondern weil es halt auch, finde ich, irgendwie eine Art von Stabilität gibt. Und du brauchst beim Laufen ja halt auch die Arme. Also die schwingen ja auch irgendwie mit. Also ich habe da letztens tatsächlich einen ganz coolen Beitrag gesehen von einem Finale 10.000 Meter, wo die Läufer gefühlt auf der letzten Runde mit ihren Armen gelaufen sind. Also das war so krass, wie der Armschwung auf einmal nach vorne gekommen ist. Und wo ich mir gedacht habe, das ist so krass einfach, was da für eine Power hinter ist. Ja, und ich glaube, das kann einfach nicht schaden, dass man auch wirklich mal sowas im Training mit einbaut. Das hat jetzt halt nichts mit dem Laufen an sich, also mit den Beinen laufen zu tun. Aber so den Armschwung halt da mitzunehmen und da dann irgendwie dann auch so aus der Schulter oder weiß ich nicht was, die Kraft nochmal herzuholen. Ich glaube, das könnte schon nicht ganz unwichtig sein.
Ja. Nee, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ich finde auch immer komisch, den Oberkörper komplett wegzulassen. So, ja, ich weiß, dass die Beine das im Endeffekt sind, was wir zum Schnellerwerden brauchen. Aber es fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an, den Oberkörper komplett zu vernachlässigen. Deshalb würde ich da auch mitgehen, ja. Wenn jetzt Leute, die vielleicht schon viel laufen, sich so ein bisschen inspiriert fühlen vom High Rocks, was würdest du sagen, was wären so die ersten Übungen, die man vielleicht so aus so klassisch halt funktionellem Training mit einbauen sollte, gerade am Anfang, wenn man einfach noch nicht so die Kraft halt hat, die einen vielleicht, ja gut, ob sie einen jetzt dann am Endeffekt wirklich für High Rocks ready machen, ist die eine Frage, aber vielleicht ein bisschen mehr so ja an das High Rocks Training ranführt.
Also wie gerade schon gesagt, ich würde auf jeden Fall Kniebeugen und Kreuzheben mit einbauen. Ich würde wahrscheinlich auch Klimmzüge mit einbauen und Bankdrücken, weil ich da auch schon mal eine ganze Menge, glaube ich, mit abgedeckt habe. Also Rücken- und Brustmuskulatur, ein bisschen Schulter vielleicht, Schulterdrücken oder Seitheben. Ich glaube, das sind so typische Kraftübungen, die man auf jeden Fall ganz gut mit einbauen kann. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, vor einem High Rocks Workout macht es oder vor einem High Rocks Wettkampf macht es grundsätzlich auf jeden Fall Sinn, dass man es vielleicht mal einmal vorher alles geübt hat. Also einmal so einen Schlitten zu schieben, einmal so einen Schlitten zu ziehen, auch mal am Rudergerät gesessen zu haben, kann ich nämlich von mir halt tatsächlich sagen, das war bei mir damals nicht der Fall. Ich habe erst beim Wettkampf das erste Mal irgendwie so einen Schlitten geschoben und auch das erste Mal wirklich an einem Rudergerät gesessen. Das ist natürlich schon irgendwo ein Pain, wenn man einfach nicht weiß, was man machen soll. Von daher kann ich da nur empfehlen, das auf jeden Fall vorher mal auszuprobieren, um einfach auch so zu sehen, so welche Muskeln benutze ich hier eigentlich oder welche Muskeln brauche ich hier, damit man nicht im schlimmsten Fall irgendwie 6 Minuten am Rudergerät sitzt, so wie es bei mir halt damals war. Und man halt irgendwie sieht so, okay, ich war zwar die Erste hier im Rudergerät, aber jetzt stehen irgendwie alle schon auf. Das ist natürlich dann auch immer irgendwie so ein bisschen blöd. Genau. Also von daher einmal austesten macht auf jeden Fall Sinn. Und ansonsten so diese klassischen Standardkraftübungen, um einfach so ein bisschen Grundkraft aufzubauen.
Mhm. Also würdest du schon empfehlen, dass man dann auch mal in so eine Hyrox-Halle geht oder so? Es gibt ja bestimmte Fitnessstudios, die dann auf Hyrox ausgelegt sind. Viel, hast du ja gesagt, kann man auch wirklich in einer ganz normalen Gym trainieren oder vielleicht zum Teil sogar auch zu Hause, ne, so ein bisschen. Aber so ab und zu sollte es dann schon in eine Hyrox-Halle gehen, wenn man sich wirklich auf einen Hyrox-Wettkampf vorbereitet.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man wirklich viel auch anderweitig trainieren kann. Für Ausfallschritte brauche ich nicht unbedingt so einen Sandsack. Ich glaube, da kann ich mir auch, weiß ich nicht, irgendwie eine Hantel auf die Schulter legen. Es ist halt vom Gewicht her müsste das eigentlich ähnlich sein. Das geht auf jeden Fall. Je nachdem, welche Ambitionen man aber hat, macht es schon auf jeden Fall Sinn, dass man das ab und zu halt mal wirklich mit einem Hyrox-Gym halt macht. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit vor oder bevor man sich für einen Wettkampf anmeldet, wenn man auch nicht so genau weiß, ich weiß gar nicht irgendwie, ob Open jetzt richtig ist oder ob ich das überhaupt alleine halt schaffe, ob ich mich lieber in einem Double anmelden sollte oder vielleicht lieber nur eine Staffel, um das mal zu testen. Es gibt halt die Möglichkeit, so einen Hyrox-Fitness-Test zu machen. Das wird halt ab und zu mal auch in Hyrox-Gyms dann halt angeboten. Und da hat man dann die Möglichkeit, dann halt dann auch über diesen Fitness-Test, ich glaube, der dauert 20 Minuten oder so, dann schon mal so ein paar Übungen dann auch dann zu machen auf Zeit. Da hat man auch so das Größte, was dann im Hyrox-Wettkampf drankommt, dann auch abgedeckt. Da hat man auch mal so eine grobe Kategorie, dass man einfach weiß, so von meinem Fitness-Level bin ich her so gerade, dass ich auf jeden Fall einen Hyrox schaffen würde. Oder dann doch vielleicht mit einem Partner. Genau, also das gibt's auch.
Okay, ja, voll guter Tipp. Gerade auch mit dem Test ist vielleicht nicht schlecht, sich das vorher nochmal anzugucken. Ja, okay. Ja, wir haben schon gelernt, du trainierst sehr, sehr viel. Jetzt ist natürlich die Frage, verpflegst du dich dann auch viel? Also was für eine Rolle spielt vielleicht auch generell Ernährung in deinem Trainingsalltag? Magst du da ein bisschen was teilen, wie die so grundsätzlich aussieht?
Kann ich gerne machen. Also ernährungsmäßig im Wettkampf, muss ich sagen, habe ich jetzt bei der WM das erste Mal so richtig ein Gel genommen. Habe ich davor die ganze Zeit eigentlich nie gemacht, weil ich leider auch so einen kleinen Diva-Magen habe. Habe mich sehr, sehr schwer getan, irgendwie einen Gel zu finden, was ich halt ganz gut vertrage. Dadurch, dass ich viel morgens trainiere, trainiere ich auch eigentlich immer nüchtern. Deswegen dachte ich auch immer so, ich brauche das halt auch irgendwie nicht. Aber es macht schon auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man das Thema Fueling und Wettkampfernährung dann doch ein bisschen ernster nimmt, habe ich gelernt. Ich glaube, da muss sich jeder individuell halt so ein bisschen für sich halt durchtesten. Für mich ist sogar noch wichtiger halt so die Ernährung vor einem Wettkampf. Also wenn ich halt abends starte, dass ich dann auf jeden Fall vormittags halt nochmal gut esse und vor allen Dingen auch die Tage davor, dann habe ich schon mal, sag ich mal, 80% habe ich ganz oder 90% würde ich sogar sagen, gut abgedeckt. Und die letzten paar Prozent kann ich dann, ja, wie ich jetzt halt dann auch getestet habe, dann über ein Gel dann auch nochmal ganz gut abdecken. Ansonsten ist die Ernährung für mich im Alltag schon auch ziemlich wichtig, weil ohne ja, gutes Essen kann ich halt auch keine Performance abrufen, beziehungsweise ohne gescheit zu essen kann ich auch nicht ordentlich regenerieren. Das merke ich ganz deutlich tatsächlich bei intensiven Einheiten, wenn ich da nicht nach den Einheiten dann sofort anfange, irgendwie nachzuladen, dann habe ich spätestens so zum Mittag hin so ein kleines Energietief. Also das verzeiht der Körper dann oder das zeigt mein Körper mir dann auch relativ schnell, dass das einfach super wichtig ist. Und genau, von daher versuche ich dann eigentlich dann auch immer bestmöglich meinen Körper dann auch schnell mit dem, ja, was er so braucht, dann zu versorgen.
Ja, ich bin auf jeden Fall ganz erstaunt, dass du das so gut durchhältst, auch so viele nüchtern Training-Einheiten zu machen. Das ist auf jeden Fall was, glaube ich, LäuferInnen sehr sparsam einsetzen. Deswegen krass, dass das auf jeden Fall so integral ist bei dir. Und dass das ja aber auch scheinbar zu funktionieren scheint und du keine Probleme damit hast. Sehr spannend, aber natürlich klar auch voll wichtig, dass man dann danach auf jeden Fall schnell wieder fuelt, um leistungsstark zu sein. Würdest du sagen, dass du zum Beispiel Proteine dann vielleicht auch mehr trackst als so StandardläuferInnen, weil du ja dann doch so viel Kraftanteil hast und die Muskelmasse irgendwie wichtiger ist?
Also ich esse schon viel Protein. Ich glaube, das ist auch sehr unterschätzt immer noch. Gerade so im Laufbereich, glaube ich, sind halt Kohlenhydrate immer noch so das Go-To, was auch wichtig ist. Also ich glaube, Kohlenhydrate sind super, super wichtig, um einfach die Performance halt abzurufen. Aber ich finde halt, dass Eiweiß so als Baustein halt mindestens genauso wichtig ist. Von daher, ich track mein Essen halt nicht. Deswegen kann ich da gar nicht so genau sagen, irgendwie, wie so das Verhältnis bei mir ist zwischen Eiweiß, Proteinen und Fett. Aber ich versuche da eigentlich schon so eine gute Balance halt dann zu finden und vor allen Dingen dann halt dann auch irgendwie nach den intensiven Einheiten dann mehr Kohlenhydrate zu essen. Und ja, wenn ich nachmittags irgendwie eine intensive Einheit habe, da auch noch mal ein paar Carbs dann irgendwie davor. Aber ich würde schon grundsätzlich sagen, dass so alles irgendwie in einer guten Balance halt sein sollte und nicht zu viel von dem einen oder von dem anderen.
Ja. Ja, ich finde es so spannend, dass du gar nicht jetzt, also ich habe irgendwie so halb damit gerechnet, dass jetzt eine sehr strukturierte irgendwie Ernährungsstrategie kommt. Ich meine, ich weiß, dass auch manche High-Rocks-AthletInnen ja zum Beispiel auch Bicarbonate nehmen, ne, und dann so also sich krass mit Gelen verpflegen und so. Aber es scheint ja so, als ob du mit so einem sehr, sag ich mal, ja, normalem Essverhalten und irgendwie einfach nur gesunden und auch intelligenten, vielleicht einfach so Bauchgefühl, Ernährungsstrategien schon so super weit kommst. Ich meine, du warst ja sehr erfolgreich in deinem letzten Wettkampf, also scheint es ja zu funktionieren. Das ist irgendwie auch mal total spannend zu sehen, dass es gar nicht unbedingt immer so eine detaillierte Ernährungsstrategie mit ganz viel Supplements und so braucht, um weit zu kommen in diesem Sport. Das finde ich irgendwie auch schön.
Ja, also Supplements nehme ich schon auch eine Menge, also so Magnesium, Zink, Omega 3 und so weiter, das habe ich schon auch eigentlich so auf meinem täglichen Plan mit drauf, ganz einfach, weil ich aber auch durch eine Blutanalyse halt weiß, so das brauche ich einfach, ne? Durch diesen ganzen Sport muss ich das einfach supplementieren, weil ich über die Ernährung einfach nicht genug Magnesium aufnehme, ne? Also da glaube ich, das ist aber auch, glaube ich, nicht schlimm, sowas zu supplementieren. Ganz im Gegenteil, es unterstützt ja eigentlich mich und meinen Körper ja auch nur, einfach noch besser zu regenerieren und auch die Performance abzurufen, die ich halt abrufen möchte. Weil ich möchte ja auch nicht nur im Sport funktionieren, sondern auch allgemein im Alltag. Von daher, glaube ich, sind Supplements da auch einfach sehr, sehr wichtig, sich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Aber das ist halt individuell. Also jeder braucht einfach was anderes. Und so über die Zeit habe ich da auch, glaube ich, so was die Ernährung dann wieder generell angeht, so für mich auch ein ganz gutes Körpergefühl entwickelt, dass ich einfach auch ganz gut abschätzen kann, so was brauche ich halt eigentlich gerade. Wie gesagt, so während des Trainings, da tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer mit. Weil das auch einfach den Magen einfach eine andere Belastung ist. Aber auch sowas kann man ja trainieren. Und gerade wenn es dann halt wirklich auch in lange Einheiten geht, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, auch damit mal so ein bisschen zu spielen. Aber was so ja, so die Ernährung über den Tag angeht, das ist, glaube ich, gar nicht so ein krasses Hexenwerk, wenn man wirklich so ein bisschen damit auseinandersetzt und auch überguckt, so was tut mir halt gut, was brauche ich halt gerade. Genau, und so für mich funktioniert das so am allerbesten und genau, bewahrt mich dann natürlich auch ein bisschen davor, das Ganze zu tracken, was ich natürlich auch sehr gut finde.
Ja, total, genau, um halt auch nicht so in diese Überoptimierung zu kommen und so. Und wie du gesagt hast, ist ja auch voll gut, dass du eine Blutanalyse gemacht hast, um herauszufinden, welche Supplements du eigentlich brauchst. Und die Sachen, die du angesprochen hast, sind ja auch so die Klassiker, die jetzt auch, glaube ich, sehr viele LäuferInnen nehmen, ne? Also Magnesium, klar, dann auch Omega-3, total wichtig. Also auch das sind jetzt auch nicht, sag ich mal, so die ganz verrückten Sachen, bei denen man sich fragt, braucht es das jetzt wirklich? Sondern sehr reasonable Dinge.
Ja, genau.
Ja. Du hast angesprochen, vorm Wettkampf hast du auch so, also da ist dann Essen doch nochmal ziemlich wichtig, dass du irgendwie am Vortag natürlich ein bisschen Carboloading und so betreibst. Hast du dann eine bestimmte Routine, was du vor einem Wettkampf isst? Oder ist das dann auch so, ja, guckst du da eher so, weiß ich nicht, auf deinen Körper, auf dein Körpergefühl?
Also auch nichts Specialiges. Ich habe eigentlich immer Reis. muss dazu sagen, ich habe Zöliakie. Das heißt, ich bin so ernährungsmäßig so ein bisschen eingeschränkt. Also glutenhaltige Sachen vertrage ich halt nicht. Also Nudeln, was so diese klassische Pasta-Party, die man halt kennt, die kann ich halt nicht machen. Deswegen ist bei mir halt so Go-To eigentlich immer Reis oder Kartoffeln als Kohlenhydratquelle. Kartoffeln sind mir aber beim Wettkampf tatsächlich ein bisschen zu mächtig. Also da werde ich zu satt von, muss ich sagen. Das will ich ja beim Wettkampf halt nicht haben. Und deswegen ist halt Reis und meistens noch Ketchup. Das ist so mein Pre-Wettkampf-Essen tatsächlich. Also nichts Specialiges. Aber da komme ich halt persönlich einfach sehr, sehr gut mit klar. Und dann trinke ich meistens noch Aminosäuren. Und Elektrolyte über den Tag verteilt auch, um da einfach schon mal so ein bisschen gegen diesen Schweißverlust entgegenzuwirken. Ja, das wäre es aber eigentlich.
Ja. Naja, spannend. Ich meine, dass du trotz Zöliakie da irgendwie auch eigentlich so trotz dieser krassen Herausforderung dann irgendwie sportlich so abliefern kannst, ist ja nochmal extra bewundernswert, muss ich sagen. Weil das ist ja schon was ist, was einen auch einschränkt, ne? Deswegen.
Das stimmt.
Props to you. Ja. Okay, dann lass uns doch gerne auch noch mal ein bisschen das Mindset-Training angucken. Das ist vielleicht auch was sich ein bisschen unterscheidet von dem klassischen Lauftraining, weil wir wissen ja zumindest, was auf uns zukommt, wenn wir einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen. Es ist halt eher monoton und auch da braucht man ein Durchhaltevermögen auf jeden Fall, aber halt sowas wie Schnellkraft nicht oder so diese, so wenn die, ne, die Muskulatur ist im Idealfall vielleicht nicht so komplett ausgeleiert, wenn wir dann unseren Wettkampf finishen. Deshalb ist das irgendwie was du integrierst in dein Training, also dass du so richtig mentale Härte irgendwie für Wettkämpfe trainierst?
Also ich habe eine Zeit lang schon auch einen Mentalcoach gehabt, weil ich einfach festgestellt habe, dass der Kopf im Zweifel entscheidet, ob man gewinnt oder nicht. Gerade beim Hyrox finde ich, durchlebt man irgendwie so mehrere Gefühlsstadien in dieser einen Stunde von geil, ich freue mich, scheiße, was mache ich hier, über ich höre jetzt auf, das macht keinen Sinn, bis hin zu das war geil, ich melde mich nochmal an, hat man, glaube ich, irgendwie alles vertreten. Und meiner Meinung nach wird das auch super unterschätzt, weil so das, was ich ganz, ganz oft beobachte, ist so dieses, ja, also wenn ich bei einem schnelleren Kurs dabei wäre, dann wäre ich auf jeden Fall auch in der Elite und das wäre dann alles viel, viel einfacher. Aber gerade wenn man halt so diesen Spot auch noch hat in der Elite 15 mit Livestream und Zuschauern und so weiter, das ist halt nochmal ein zusätzlicher mentaler Impact, der zu dem Wettkampf an sich ja dann auch noch hinzukommt. Und von daher war das für mich oder ist es für mich auch immer noch super relevant, so diesen Fokus zu finden. Also dass ich das versuche, um mich herum auszublenden, den Spaß am Wettkampf hervorhebe, mich nochmal daran erinnere, so warum mache ich eigentlich diesen Sport, weil es einfach ein geiler Sport ist. Und dann ist es auch egal, ob da jetzt Leute zugucken, ob da ein Livestream ist, ob gerade über mich geredet wird, wie ich das gerade alles mache, sondern halt wirklich einfach den Fokus bei mir zu halten. Und es ist einfacher gesagt als getan, auf jeden Fall. Man tut das halt immer so ab. Aber so diese ganzen Auf und Abs in einem Wettkampf, das ist schon wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann im Zweifel dann auch wirklich sich nochmal daran zu erinnern, was hilft mir jetzt eigentlich gerade in dem Wettkampf, um ja den Fokus zu halten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil es ja wirklich mehr eine Achterbahn ist als jetzt so ein Marathonlauf. Ich meine, da würden mir jetzt auch Leute widersprechen, weil auch da natürlich die Gefühle irgendwie wild sind und man viel irgendwie gefühlsmäßig durchmacht. Aber klar, wenn man dann so verschiedene Stationen hat, die so sehr unterschiedliche Dinge einem abverlangen, ist natürlich mehr Achterbahn, würde ich jetzt mal denken. Also du hast dann jetzt auch mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, um Strategien zu lernen, die dich da mehr fokussieren zum Beispiel, ja?
Genau, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr in Nizza so eine Situation gehabt, bei den Wallballs. Ich glaube, ich bin als Zweiter eingelaufen. Das war halt letztes Jahr bei der WM und habe dann unter diesem Wallball-Target gestanden und es ging auf einmal gar nichts mehr. Also es war wie so ein kompletter Blackout. Meine Beine waren auf einmal super schwer und hab da wirklich richtig gekämpft und hab dann innerlich auch so ein bisschen aufgegeben, weil ich halt gemerkt habe, so neben mir so, das läuft und bei mir läuft es halt irgendwie gerade nicht. Und das war schon irgendwie so ein Moment, wo ich mir hinterher im Ziel gedacht habe, so, also der Wettkampf ist vorbei, wenn du über die Ziellinie läufst. Warum so diese Gedanken, diese Aufgebegedanken, so, das muss halt einfach nicht sein. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, da muss ich auf jeden Fall halt dran arbeiten, nicht zu sehr irgendwie zu gucken, was machen andere, sondern es ist einfach wichtig, was ich mache. Und wie gesagt, der Wettkampf ist zu Ende, wenn ich über die Ziellinie laufe. Und da brauche ich für mich persönlich Strategien und Mechanismen, um mich daran zu erinnern, dass der Wettkampf einfach noch nicht vorbei ist. Egal, wie schmerzhaft das jetzt gerade irgendwie für die Beine ist. So der Kopf, der muss da bleiben. Und dann funktioniert das auch. Bin ich auf jeden Fall sehr von überzeugt.
Ja, ergibt auch total Sinn. Hast du da irgendeine Strategie, die du teilen würdest, die LäuferInnen vielleicht auch nützlich finden könnten? Oder ist es halt sehr persönlich?
Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie so eine Strategie tatsächlich habe. Also ich habe schon viel gehört, so dass sich manche irgendwie Smileys auf den Schuh malen oder sowas. Oder Self-Talk zu sich selbst machen. So, das sind so Punkte, so das funktioniert für mich persönlich tatsächlich überhaupt nicht. Bei mir, und das hört sich halt immer blöd an, ist wirklich so dieser Fokus auf den Spaß. Ich muss mit Spaß an der Startlinie stehen. Ansonsten kann ich leider nicht performen. Das ist natürlich immer so eine Sache, so wie kriege ich denn diesen Spaß hin? Aber es gibt natürlich irgendwie so manche Erinnerungen, die man dann halt verknüpft irgendwie mit dem Sport, ne, warum ich halt wirklich auch angefangen habe, oder irgendwie schöne Momente. Manchmal ist dann Family noch da, Freunde, die einen dann anfeuern und das gibt einem dann, oder das gibt mir zumindest einfach halt so ein sehr, sehr gutes Gefühl, sodass ich dann noch richtig Bock auf den Wettkampf habe. Und so war es jetzt auf jeden Fall in Chicago bei mir, dass ich wirklich von Anfang bis Ende, es hat einfach richtig Spaß gemacht. Und dann ist es natürlich nochmal deutlich, deutlich einfacher, durch diesen Schmerz halt durchzugehen, weil es ist unterm Strich halt natürlich irgendwie 60 Minuten ein Schmerz. Wie gesagt, ein Intervalltraining, einfach langgezogen. Und da muss man sich irgendwo halt drauf einlassen. Wenn ich mich zwischendurch daran erinnere, dass es halt einfach richtig Spaß macht und meine Family halt da ist, die mich gerade anfeuert, so dann, ja, dann, das hilft mir eigentlich am meisten.
Ja. Ja, ich finde, das sind auch schöne Worte, die sich theoretisch alle SportlerInnen so ein bisschen zu Herzen nehmen können, wenn man den Spaß halt im Vordergrund hat und dieses Gefühl irgendwie auch in dem Moment dann hervorrufen kann, dann tut es natürlich nicht so sehr weh. Also das ergibt total Sinn, dass du dann da so funktionierst, ja. Ja, Linda, sehr, sehr schön. War ein super entspannendes Gespräch. Ich finde, wir haben sehr, sehr viele spannende Einblicke in ja dein Leben und Training auch als High Rocks Athletin bekommen. Deshalb danke, dass du das alles mit uns geteilt hast heute.
Ja, sehr gerne. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere hat einen guten Einblick in High Rocks bekommen und hat vielleicht auch Bock, das mal auszuprobieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und genau.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass alle Neugierigen jetzt wissen, worauf sie sich einlassen müssen. Und alle Hater haben hoffentlich gecheckt, was für eine Leistung zu diesem Sport gehört. Deshalb, ja, danke nochmal für deine Zeit.
Sehr gerne. Ja.
Für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch wissen wollen, ja, wie deine Reise weitergeht, ist ja vielleicht auch spannend. Wo kann man denn dich noch im Netz finden?
Bei Instagram zum Beispiel. Den Link würde ich sagen, würde ich dir gleich zur Verfügung stellen. Wenn du mich jetzt nach meinem Namen fragst, dann muss ich, glaube ich, gleich einmal kurz auf mein Handy gucken. Von daher würde ich sagen, ich schick's dir gleich einfach. Das wäre einfacher. Genau, und ansonsten, falls sich doch wirklich jemand irgendwie dazu entscheiden sollte, mal ein High Rocks irgendwie zu machen, dann halt dann auch gerne, ich bin Bescheid sagen, ich bin eigentlich bei allen deutschen Events irgendwie mal vor Ort und genau, würde mich dann freuen, den einen oder anderen mal persönlich kennenzulernen.
Ja, cool. Ja, ich werde den Link auf jeden Fall in die Shownotes dieser Folge packen. Und damit bedanke ich mich auch bei euch, lieben ZuhörerInnen, fürs Lauschen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns das wie immer zeigen, indem ihr den Podcast abonniert, indem ihr ihn teilt oder kommentiert. Ihr wisst ja, wie das geht. Und wenn ihr Fragen an Linda habt, dann erreicht ihr uns auch in den Kommentaren oder auch auf Instagram unter achilles.running. Die leiten wir dann natürlich weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast Re-Evolution.